Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Blood and Sinners, der am 17. April in den deutschen Kinos startet. Ich bin der Stu und heute mit mir sündigen wollen die Melanie und die Sam. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Ich möchte mich im Vorfeld schon mal entschuldigen. Ich werde vermutlich diesen Film immer nur Sinners nennen, wie er im Original heißt, denn in Deutschland nur heißt er Blood and Sinners. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß ja eigentlich gar nichts. Ich weiß nur, wie mir der Film gefallen hat. Und genau darüber werde ich jetzt hier reden. Natürlich nicht alleine, sondern mit euch beiden. Im Vorfeld eine Frage. Was habt ihr denn so vom Film vorab schon Leuten hören? Sagt man das so richtig? Es fängt schon gut an, ja?
Ja, kannst du sagen. Kannst du sagen.
Michael B. Jordan.
Okay. Das klang jetzt so ein bisschen wie eine Runde Familienduell. Was haben Sie von Sinners schon vorher gehört? Michael B. Jordan. Und es ist die Top-Antwort.
Das sollte die einzige Antwort sein. Ja, also er spielt in diesem Film mit und er sah cool aus. Ich habe irgendwie den Trailer von einem anderen Kinofilm gesehen. Ich habe einfach, wie gesagt, Michael B. Jordan gesehen. Eine brennende Hütte und irgendwie so ein bisschen Action. Und da dachte ich so, geil. Den will ich sehen. Das war's. Aber ich habe mir irgendwie nicht viele Gedanken gemacht oder mir irgendwie den Inhalt durchgelesen. Ich fand's einfach cool, keine Ahnung.
Wie war's bei dir, Sam?
Ich hatte mir den Trailer vor ein paar Tagen erst angesehen. Ich wollte eigentlich gar nicht zu viel vorher wissen. Hab dann nur gesehen, okay, Michael B. Jordan spielt zwei Rollen. Da war ich ein bisschen skeptisch, denn ich bin generell immer skeptisch, wenn eine Person zwei Personen oder mehrere Personen spielt. Das kann gut gehen, das kann auch sehr, sehr schlecht ausgehen. Und hab dann nur mitbekommen, in welcher Zeit es spielt und mehr halt auch nicht, weil ich, wie gesagt, nicht zu viel wissen wollte vorab.
Ja. Ich finde es interessant, dass ich, glaube ich, derjenige von uns bin, der jetzt so die ich hatte jetzt keine Lust auf den Film, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, wuh, Sinners, wuh. Ne, ich hatte mich schon so ein bisschen dafür interessiert. Okay. Hauptsächlich deswegen, weil es der neue Film ist von Ryan Coogler, der seine Karriere ja begonnen hat mit letzter halt Fruit Bale Station, dann die beiden Black Panther Filme gemacht hat, natürlich auch Creed, und der jetzt hier mit Sinners seinen ersten originären Stoff verfilmt hat. Er hat auch das Drehbuch geschrieben. Das heißt, es ist das erste Mal, dass er einen Film gedreht hat, der zu keiner Marke, zu keinem Franchise gehört und der auch nicht beruht auf einer wahren Geschichte wie sein Erstlingswerk. Und das fand ich immer ganz interessant und spannend. Ich meine, wir drei wissen natürlich, Black Panther, egal wie man zu dem Film steht, der war halt ultra erfolgreich. Ne, das, ja. Das kann man nicht anders sagen. Und er hatte jetzt, glaube ich, hier auch so eine gewisse, wie heißt das schön, Carte Blanche. Und ob er die genutzt hat, werden wir jetzt herausfinden. Aber bevor wir das tun, Sam, hast du von Ryan Coogler was gesehen? Und wenn, was hat dir davon am besten gefallen?
Ich habe, glaube ich, fast alles gesehen. Ich glaube, dass Erstlingswerk noch nicht, aber leider hatte ich bisher noch keinen Zugriff darauf. Ich mochte die Black Panther-Filme so gesehen. Ich mochte Creed sehr gerne. Deswegen, ich war ihm gegenüber eigentlich positiv eingestellt und habe mich auch sehr, sehr darauf gefreut. Also einerseits war ich so, irgendwie habe ich keine Lust, den Film zu sehen, aber irgendwie bin ich aber auch neugierig, was er daraus gemacht hat. Also mir ging es so ein bisschen wie dir.
Okay. Und bei dir, Melanie?
Eigentlich so ähnlich wie bei Sam. Also ich mochte auch die Black Panther Filme. Den ersten mochte ich halt mehr als den zweiten.
Ja.
Aber ich mochte den zweiten, glaube ich, auch ein bisschen mehr als manch andere. Also bei manchen kam er ja gar nicht so gut an. Ich mochte halt einige Elemente davon. Und Creed mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Dann habe ich auch alle Teile davon gesehen. Ich mag ja Michael B. Jordan da. Also da drin ganz gern. Ja, und sein Erstlingswerk habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube irgendwie, ich war so am meisten gespannt von uns dreien auf den Film, weil ich war halt wirklich irgendwie so, ja, wie gesagt.
Okay, dann nächste Frage. Michael B. Jordan, was ist an Michael B. Jordan so toll, Melanie?
Oha.
Jetzt komm, lass raus, komm.
Also ich finde, er hat eine ganz, ganz coole Präsenz. So als Schauspieler, also er sieht natürlich, also er ist jetzt sehr oberflächlich, er hat ein cooles Aussehen, er hat eine sehr athletische Figur auch. Das war natürlich super toll, jetzt eben auch in Black Panther. Also ich finde, in Black Panther hat er auch einen sehr interessanten Bösewicht gespielt und hatte da eine richtig tolle Aura. Ich finde zum Teil sogar noch ein bisschen besser als die unseres Hauptcharakters. So. Also irgendwie war er die interessantere Figur von den beiden, fand ich jetzt, als die Figur, die Chadwick Boseman gespielt hat. Und in Creed, ich weiß nicht, ich finde, der hat irgendwie sowas, sowas, das zieht mich irgendwie in den Bann. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Und wie gesagt, der kann, finde ich, auch so eine Präsenz, also so eine Hauptrolle tragen.
Also ich möchte jetzt kein schlechtes Gewissen machen, weil ich dir die Frage gestellt habe, weil ich es ja ähnlich sehe. Also ich finde, dass Michael B. Jordans Bösewicht-Rolle in Black Panther für mich, glaube ich, mit einer der besten Schurken ist, die das MCU jemals hervorgebracht hat. Und ich bin der Meinung, in Sachen Schurken hat das MCU leider nicht so viele tolle Figuren hervorgebracht, zumindest jetzt auf der Leinwand. Und ich bin jetzt nicht der größte Creed-Fan, aber der Michael B. Jordan hat echt eine Präsenz. Und diese Präsenz ist so groß mittlerweile, dass ich, wenn ich Michael und Jordan höre, nicht mehr an den Basketballer denke, sondern an ihn. Da brauche ich das B gar nicht mehr in seinem Mittelpart. Aber Sam, wie stehst du zu Michael B. Jordan?
Ich finde, wenn er einen Raum betritt, merkst du es. So. Er ist einfach da und du wartest einfach gespannt darauf, was er als nächstes tut. Und da würde ich mich auch gleich gerne auf eine Szene im Film beziehen, wenn wir dann drüber sprechen. Er kann das einfach sehr, sehr gut. Er ist einfach da und der hat irgendwie was, ja, ich will jetzt nicht sagen, geheimnisvoll ist jetzt übertrieben, aber er hat irgendwas, was einen hinterfragen lässt. Wer ist das? Was macht er? Was ist sein Punkt in dieser Szenerie? Und das kann er wirklich sehr, sehr gut. Und ich schaue mir ihn super gerne an und ich hoffe, dass er auch in mehr Filmen zu sehen ist.
Vielleicht auch nochmal in ein paar anderen Rollen.
Ja, genau.
Weil
genau.
Ich finde, er hat ein bisschen einen Type mittlerweile. Also der ist so dieser harte Bursche so.
Ja.
Der halt cool ist, der aber also auch tough ist, so ein bisschen, ne? Und das kam jetzt irgendwie so ein, also das ist so ein Kern, der bisher in den Rollen, die ich jetzt in ihn gesehen habe, der immer so essentiell ist. Ja. Mal mehr oder weniger böse so,
ja.
Ne?
Ja, also ich bin auch, wie gesagt, bin ich ein Fan von ihm. Also wenn er irgendwo mitspielt, reicht das für mich dann schon meistens aus. Ich sage, okay, den Film möchte ich auf jeden Fall sehen.
Ja.
Und wir haben jetzt Sinners gesehen und jetzt werden wir auch mal langsam über den Film reden, bevor wir das tun. Hier aber noch ein kleiner Hinweis für euch. Wir haben im Vorfeld ein bisschen rege diskutiert darüber, wie weit können wir hier Sachen erzählen und haben uns dann relativ schnell dafür entschieden, wir werden diesen Podcast 2 teilen. Wir werden eine spoilerfreie Besprechung machen und danach einen Spoiler-Part. Und in diesem Spoiler-Part werden wir wirklich alles verraten. Wir werden, soweit es geht, aber auf Spoiler verzichten. Wir werden sogar versuchen, einige Sachen auszusparen, die in dem einen oder anderen Trailer schon offenbart worden sind. Aber wir haben jetzt auch bei unserer Sichtung die Erfahrung gemacht, dass da auch wirklich Leute sind, die wussten gar nicht, was da auf sie zukommt. Und diesen Effekt wollen wir euch dann nicht vermiesen. Was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, dass dieser Film durchaus ein Genre-Mix ist und auch durchaus fantastische Elemente beinhaltet. Hätten wir das erledigt. Wer von euch beiden möchte jetzt mal kurz umschreiben, worum geht es eigentlich in Sinners? Freiwillige vor!
Ich kann es gerne übernehmen, wenn du möchtest.
Finde ich gut, Sam.
Okay, also.
Es gibt einen positiven Klassenbeitrag.
Oh, sehr schön. Ja. Wenigstens einmal. Gut. Es geht eben um die Zwillinge Elijah und Elias, die beide von Michael B. Jordan verkörpert werden. Und die haben lange Zeit in Chicago ihr eigenes Ding durchgezogen. Sagen wir mal, nicht ganz legal. Und jetzt wollen sie einen Schlussstrich ziehen und zurück in ihre Heimat Mississippi, um dort neu anzufangen. Und ihr Plan ist eben, eine eigene Bar zu eröffnen mit irischem Bier, italienischem Wein und einem Hauch von Gangsterromantik. Und zur Eröffnung laden sie direkt alle ein, die ihnen mal was bedeutet haben. Alte Freunde, flüchtige Liebschaften, Weggefährten. Es wird gefeiert, gelacht, getrunken und musikalisch begleitet das Ganze ihr Cousin Preacher Boy Sammy mit einem Blues zusammen mit dem legendären Mundharmonikaspieler Delta Slim. Aber was ein frischer Start sein sollte, kippt schnell ins Dunkle, denn nicht nur der Kuckucksclan sorgt im Hintergrund für Ärger, sondern auch ein paar mystische andere Sachen.
Ich danke dir. Das war wirklich wunderbar vorgetragen. Ja, dann kommen wir mal bleiben wir mal bei Michael B. Jordan. Du hast es ja gesagt, der spielt Zwillinge, die im Film hauptsächlich immer ihren, ich sag's mal, Nicknames genannt werden, nämlich Smoke und Stack. Und auch wenn ich teilweise Probleme hatte, sie zu unterscheiden, wer ist jetzt Smoke und wer ist Stack, irgendwann hatte ich es dann raus. Und das lag halt nicht daran, dass sie jetzt irgendwie farblich kodiert werden, irgendwie, dass der eine irgendwie nur blau trägt, der andere nur rot, sondern einfach, weil Michael B. Jordan etwas geschafft hat, was zuletzt auch, wie ich finde, Robert Pattinson in Mickey 17 geschafft hat, dass du alleine von der Art und Weise, wie sie sich bewegen, wie sie sprechen und wie sie auf Situationen reagieren, dass du nach relativ kurzer Zeit dir klar ist, okay, das ist Smoke und das ist Stack. Ihr seht es gerade nicht, aber ich sehe es, dass die Kolleginnen mir zunicken. Deswegen, ja, ich habe recht, das finde ich schön, aber Melanie, warum habe ich denn recht?
Weil du recht hast. Fertig.
Es geht runter
bis zum Geschmack. Nee, also ich finde, dass Michael B. Jordan das wirklich gut charakterisiert. Also ich finde dieser Stack, der rote, nee, der hat so, der ist ein bisschen dieser, ich sag mal, dieser lockere und dieser witzigere, würde ich sagen, von den beiden. Ich finde immer, dass dieser Smoke ein bisschen mehr der Anführer war.
Ja.
Also das kam ja auch am Ende raus, dass Smoke auch so ein bisschen derjenige ist, also vielleicht ist er der ältere Bruder, also der zuerst zur Welt kam. Er hat nämlich immer, also der ist immer dieser Beschützerpart und er ist auch, finde ich, die ernstere Figur. Der hat auch irgendwie nochmal so ein bisschen auch eine Vergangenheit, die ihn, glaube ich, ein bisschen mehr geprägt hat als jetzt sein Bruder. Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Man ist erstmal so ein bisschen so, okay, wer ist jetzt wer? Aber am Ende konnte man einfach sehr gut, also man hat die einfach nur angeguckt, den einen, hat so einfach die Körpersprache gesehen, so der eine hatte immer so ein Grinsen auf dem Gesicht, der andere halt nicht. Und dann war klar, okay, ja, das ist der und das ist der. So, also das hat der schon wirklich gut gemacht. Ja, tatsächlich auch ähnlich wie bei Mickey 17, so. Aber jetzt nicht, dass es dieselben Figuren und dieselben Eigenschaften sind, aber ich fand's auch wirklich gut.
Bei mir war es so, ich, wie gesagt, bin immer super skeptisch, wenn ich im Vorfeld höre, ein Mensch spielt mehrere Leute in einem Film, dann denke ich mir so, oh Gott, wie wird das nachher in Szenen aussehen, so ein bisschen Full House-mäßig wie früher, oder wenn der plötzliche Zwilling auftaucht in einer Telenovela und
du Ricardo, du siehst.
Genau. Aber das war hier überhaupt nicht der Fall. Es gibt schon so eine schöne Einstiegsszene mit den beiden, die sieht man auch im Trailer, wo sie dann gemeinsam eine Zigarette rauchen. Und da sieht man schon die großen Unterschiede. Der eine ist so ein bisschen der Lebemann, ne, der Stack. Und Smoke ist eher so der Ernste, der alles so ein bisschen hinterfragt, so immer ein bisschen auf der Hut ist. Und das merkst du auch, wie Melanie es schon gesagt hat, in der Körpersprache sehr. Also Smoke ist immer so ein bisschen, er schaut sich überall um und er denkt auch darüber nach, wie es die nächsten Schritte sein könnten. Und ja, Stack ist so, ja, erstmal einen trinken, erstmal hier Spaß haben. Und das sind schon zwei verschiedene Charaktere, ja.
Ich finde es auch total toll, wie der Film auch immer wieder darauf zurückkommt. Es gibt zum Beispiel eine Diskussion zwischen den beiden Brüdern, als ihren Juke joint. Das ist kurz die Erklärung, das ist sowas wie eine Kneipe in den Südstaaten, wo man sich halt trifft abends, um zu trinken und halt Musik zu hören. Da gibt's einen Gast, der kann das nicht bezahlen und gibt dann statt Dollar, gibt er halt irgendwie so Pfandmünzen oder so, mit denen man irgendwie dann im Laden was kaufen kann. So. Eine Art Essensgutschein, so habe ich es jetzt verstanden. Und der eine von den beiden findet das absolut okay und der andere, der findet das total scheiße und möchte halt wirklich nur Bares ist Bares. Und das kommt irgendwann zurück, weil du halt, also weil es wieder einen Moment gibt, dass der eine einer anderen Person Geld geben muss. Und eigentlich muss man sagen, nee, müsstest du jetzt eigentlich nicht, weil die Situation gerade unpassend ist, aber man macht es trotzdem. Und da merkt man wieder wie diese Figuren so unterschiedlich sind. Und das fand ich so toll, wie das aufgebaut wird. Ganz viele Szenen, die du siehst in der ersten Hälfte, kommen auf die eine oder andere Weise in der zweiten Hälfte wieder zurück. Das fand ich wirklich ganz fantastisch. Und da muss ich auch sagen, ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir es hier auch mit einem Drehbuch zu tun haben. Da merkst du einfach, das ist ausgearbeitet. Der Kugler hat da nicht eben so mal was runtergerattert. Das ist wirklich ausgearbeitet. Und ich möchte nicht wissen, wie lange der dieses Drehbuch schon in der Schublade hat. Ne?
Mhm. Ja, das kommt wirklich so rüber. Ich denke auch irgendwie immer daran, also immer wenn ich so diese Figur Smoke vor Augen habe, dann sehe ich immer, wie er da so in dieser Kneipe da so oben steht und so von oben auf die ganzen Leute so herabblickt. Ne? Und dann raucht er noch so, dann ist er so mit Rauch umhüllt, so quasi. Und dann siehst du halt seinen Bruder, wie er so durch die Menge läuft und da halt so auch sein Girl trifft und so. Und dann guckt er immer so nach oben und guckt so, ob der Bruder gerade guckt und ob er jetzt gerade so heimlich so ein bisschen halt was machen kann da. Ja. Also ich finde, das ist so ein, also da merkt man schon wieder, das ist allein noch schon so ein Punkt. Allein irgendwie auch wieder mit der Bildsprache, dass der eine so von oben, also oben steht und so die Leute überblickt und so quasi so auf sein Reich und so die Organisation hat da in dem Moment. Und natürlich auch, da gab's auch so eine Situation, da ist er auch als erster hingegangen und hat versucht, die Sache zu klären. Also ich finde, das zeigt auch nochmal ganz gut, wer hier so ein bisschen der Anführer von den beiden ist.
Ja. Diese ganze Dynamik ist, sobald die beiden das erste Mal auf der Leinwand zu sehen sind, also du hast es schon angesprochen, ich glaube, das erste Mal, als wir sie sehen oder es enthüllt wird, dass es Zwillinge sind, ist so eine kleine Kamerafahrt, wenn sie im Auto stehen und der eine macht dem anderen die Zigarette fertig. Ja. Und das alleine erzählt schon eine Geschichte, das hat schon so eine gewisse Dimension. Du verstehst auch da sofort, okay, wie die beiden zueinander stehen, das fand ich ganz famos. Und jetzt haben wir schon relativ häufig diesen Juke-Joint erwähnt, aber bis wir diesen Juke-Joint in Aktion sehen, also dass er gefüllt ist mit Leben, mit Musik, mit Alkohol, das dauert ja eine gewisse Zeit. Also ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber so in der ersten Hälfte, finde ich, ist Sinners, ich würde sagen, ein relativ klassisches Südstaaten-Drama mit Gangsterfilmelementen. Wie siehst du das, Sam?
Sehe ich genauso. Ich meine, sie suchen ja, wie gesagt, ihre alten Freunde und Bekannten auf und ja, schleppen dann auch den Preacher Boy überall mit hin, um ja alles vorzubereiten. Ne? Und der eine sagt, ja, ihr wart ja ewig nicht mehr da und kann ich euch überhaupt vertrauen? Und wie ist das eigentlich mit meiner Zukunft dann, wenn ich euch jetzt helfe? Und du siehst, ja, wie sie auch ihre Bekannten von der Arbeit abhalten, damit sie ihnen helfen. Oder sie suchen ihre alten Liebschaften auf und dann zeigt sich auch wieder, wie sie einfach vor Jahren weggegangen sind und auch ein bisschen verbrannte Erde zurückgelassen haben, ohne das so richtig zu klären. Und da wird jetzt auch so ein bisschen drüber von den Leuten weggesehen, weil sie eben auch irgendwie helfen wollen, weil Nostalgie irgendwo auch in dieser Freundschaft, Bekanntschaft steckt. Und das fand ich auch sehr stark.
Ich finde, da merkt man einfach, also was du auch gerade meintest, der hat sich da, also da war wirklich jemand, der hat, glaube ich, also so richtig dieses typische, dass du so eine Figurenzeichnung zu allen Figuren machst und dir wirklich überlegt, was sind die Hintergründe von denen. Weil das merkst du einfach. Ja. Also ich fand das so toll und ich war so überrascht, weil ich sitze da so und bin so, hä? Das ist ja voll anders, als ich gedacht habe, wie dieser Film sein wird. Weil wir lernen erstmal jede Figur kennen. Also so, sie wird quasi ganz individuell, wir fahren da wirklich rum, sammeln die alle ein an so verschiedenen Stationen und jeder wird halt vorgestellt so. Wir wissen bei allen so, okay, was ist so deren Ding, was ist gerade so deren Problem, wie sieht's bei denen, also so, also auch was ist deren Connection so zu denen, aber was geht auch individuell bei denen so. Der eine hat zum Beispiel eine schwangere Frau, arbeitet auf dem Feld und so. Und das war einfach so interessant. Und ich fand es so überraschend, dass das halt einfach erstmal, dass der Film sich so viel Zeit gelassen hat, diese ganzen Figuren zu etablieren und dann auch noch immer so kleine Hintergrundinformationen. Also auch die Brüder werden so gut da charakterisiert, weil sie dann eben halt in Bezug mit anderen Figuren gesetzt werden, aber auch weil man dann halt noch so ein paar mehr Hintergründe erfährt, wie zum Beispiel eben so die Vergangenheit von Smoke mit seiner Frau oder ich weiß nicht, ob die wirklich verheiratet waren. Oder eben auch, das fand ich auch so toll, es wurde irgendwie in so einem Nebensatz erwähnt, dass die irgendwie für Capone gearbeitet haben. Das fand ich so genial. Oder dass die halt im Ersten Weltkrieg gedient haben, scheinbar ja irgendwie. Also ich weiß jetzt nicht, ob die im Ersten Weltkrieg gedient haben, aber es wurde ja so angedeutet, dass sie im Krieg waren.
Genau, der eine sagt ja, das ist wie ein Schützengraben in Deutschland, weil man da auch wieder in Anführungszeichen aufpassen muss, weil am Ende des Films ja dann auch wieder so eine Wahrheit zutage gefördert wird, so ganz nebenbei fast schon, da geht es um eine Gitarre, wo man dann auch wieder sagen kann, okay, die waren auch sehr gut darin, so ihre eigene Legende aufzubauen. Ne? Und also ich glaube, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die im Krieg waren, weil der eine ja auch erzählt, dass er sehr viel von der Welt schon gesehen hat und er redet ja da mit seiner Frau, die wird es ja wahrscheinlich wissen. Aber ich glaube, dass sie auch wirklich viele erfunden haben, weil die auch diesen Ruf hatten. Also wenn die halt über die Straße gehen, dann merkst du sofort, die sind halt bekannte Hunde, ne? Das ist also ganz toll inszeniert. Und ich würde gerne jetzt, wenn ihr nichts dagegen habt, wirklich auch mal über die Inszenierung sprechen, weil meine Fresse, ist der Film unglaublich super inszeniert. Also das ist ja ein Fest gewesen, diesen Film zuzuschauen. Kamera, Schnitt, Musik, alles perfekt aufeinander abgestimmt. Da waren, also es gab so viele tolle Momente mit der Kamera. Die Kamera war wirklich sehr häufig in Bewegung. Es gibt so einen One-Take, das ist, glaube ich, der auffälligste, wenn eine Figur in einem Laden beginnt der Take. Wir folgen der Figur über die belebte Straße in den anderen Laden rein, dann wechselt die Figur, die Kamera wechselt dann eben die Perspektive zu der anderen Figur und wir folgen ihr. Und ich mag One-Takes, ich mag es aber am liebsten, glaube ich, wirklich dann, wenn dieser One-Take organisch wirkt und nicht wie so Angeberei. Mhm. Und der Film, der ist einfach super gemacht, aber es wirkt niemals so nach dem Motto, guck mal, was ich kann, sondern immer, das passt gerade jetzt zu der Situation. Weil ich hatte das Gefühl, durch diesen einen One-Take sehe ich jetzt wirklich noch ein bisschen mehr von dieser Welt, in der es ist, von dieser Stadt. Ich möchte sagen, von diesem sicheren Hafen, ihrer Heimat. Und das war wirklich ganz, ganz spitzenmäßig. Und wie gesagt, ich könnte jetzt hier wirklich bestimmt 100 Einstellungen aufzählen, wo ich sagen würde, boah, die waren richtig, richtig gut gemacht. Und das hatte ich in letzter Zeit eher selten, dass ein Film wirklich mich von der Geschichte her, vom Schauspiel, aber auch von der Inszenierung wirklich so komplett abholt. Melanie, was sagst du zur Inszenierung und warum fandest du sie scheiße?
Wow. Ich die ganze so, Nee, ich fand die auch wirklich klasse. Also, das ist halt, ich stimme dir da voll zu, es fühlte sich die ganze Zeit sehr natürlich an. Es hatte so einen Flow auch. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe das jetzt gar nicht mehr richtig im Kopf, weil ich habe nicht so aktiv darüber nachgedacht. War diese eine Szene, das war so eine Szene, wo halt ein Stück aufgeführt wurde von diesem Sammy. Und dann kamen da so verschiedene Einflüsse aus verschiedenen Zeiten. So. War das eigentlich auch ein One-Take? Ich habe das jetzt gar nicht mehr richtig im Kopf, weil ich weiß auf jeden Fall, da sind wir so ganz viel so durchgefahren, so durch die ganze Kulisse quasi, haben so verschiedene Stationen da gesehen, verschiedene Figuren dann so gesehen und dann sind wir auch irgendwie so plötzlich so hoch und dann war da so Feuer.
Bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gab zwischendurch noch ein paar Schnitte.
Ja, also
Einblendung von anderen Figuren. Ja. Deswegen glaube ich, vielleicht wurde es am Stück gedreht, aber dann zwischendurch ist eingeblendet. So hatte ich das Gefühl. Also ich erinnere mich jetzt nicht zu 100%, aber so fühlte es sich an.
Ich glaube, aus meiner Erinnerung heraus, dass es kein One-Take war. Aber das zeigt mir wieder, wie gut dieser Film ist, weil selbst wenn es ein One-Take gewesen wäre, es war nicht so dieses Gefühl so, okay, das ist ein One-Take und guck mal, wie geil, sondern du konntest dich so dieser Szene sich so hingeben. Das fand ich ganz toll. Und über diese Szene müssen wir mit Spoiler-Part auf jeden Fall reden, weil ich glaube, die ist sehr wichtig. Hashtag Subtext. Aber Musik ist ja auch wirklich wichtig. Aber bevor wir über die Musik reden, wo bleibt mein Benehmen? Sam, du darfst natürlich auch noch was zur Inszenierung sagen. Es tut mir leid.
Ja, ich finde, die Atmosphäre wechselt auch immer wieder. Wir haben am Anfang so ein sehr helles Bild am Tag und wir begleiten sie durch einen Tag, der immer später wird und immer dunkler wird und je mehr die Zeit voranschreitet, desto düsterer wird es auch. Ne? Und dann passieren halt auch mal ein paar Sachen, die nicht so reibungslos laufen. Dann ist da einer mal mit gezinkten Würfeln, der versucht, uns Schindluder zu treiben. Oder dann gibt es ja einen, der vielleicht ein bisschen mehr aggressiver wird. Und das, finde ich, ist eine starke Symbolik von Anfang an, wo es wirklich anfängt mit morgens mit einer Predigt so quasi. Und dann geht's weiter in die Nacht hinein.
Ja, vor allem, weil der Film ja einen relativ einfachen Trick anwendet. Er beginnt ja quasi mit dem Ende des Films.
Ja.
Ne? Und dann springt er zurück einen Tag und du weißt halt dann, okay, es passiert irgendwas Schlimmes. Und das Interessante ist ja, dass schon auf dem Weg dorthin so viele Informationen bekommst, die so schlimm sind. Und wir haben ja schon gesagt, dass der Film fantastische Elemente hat. Und das merkt man auch irgendwie recht früh, also wie gesagt, allein schon durch den Anfang. Aber was halt auch total interessant an dem Film ist, dass du da in einer Welt bist, wo die, sag mal, die Protagonisten, also die Schwarzen, ja, einfach in einer Welt leben, in der die Monster halt eh schon da sind. Das sind halt die Plantagenbesitzer, das ist der Ku Klux Klan. Es gibt eine sehr starke Sequenz, wo Dilroy Lindo als Musiker am Beifahrersitz halt die Fahrt genießt und dann so eine Geschichte erzählt. Und das wird so untermalt, dass du diese so Sounds hörst, so wie er erzählt, dass jemand halt gelyncht worden ist, jemand, der komplett unschuldig war. Und das ist jetzt keine Geschichte, wo ich sagen würde, okay, das kam halt einmal vor. Ich meine, es ist ja mehr als bewiesen, dass das sehr häufig vorkam. Zu häufig. Einmal ist schon zu häufig. Und auch das ist so ein sehr interessanter Aspekt, dass diese Figuren, wie ich schon sagte, in einer Welt leben, in der im Prinzip jeder ein Monster eigentlich ist, weil um dort zu überleben, müssen die ja selbst auch zu Monster werden, muss man so weit zu bringen. Ne?
Richtig. Und auch diese Szene im Auto, die du gerade erwähnst, die war so stark, weil für mich dann zwei Filme parallel liefen. Mhm. Einmal, wie sie da im Auto sitzen und sich einfach unterhalten und durch diese Dialoge im Hintergrund, die ja anscheinend dann wohl auch aufgenommen wurden, als komplette Szene, so wirkt es auf mich, und dann ganz leise abgespielt wurden. Und dann hat mein Kopfkino begonnen. Wie war das für den? Was hat er da empfunden? Was ist da wirklich passiert? Was wurde in dem Dialog gesagt? Das hat mich wirklich mitgerissen. Das hat mich auch, das ist ein paar Mal passiert in dem Film. Es war ja nicht nur diese eine Stelle, es war mehrfach. Und das zeigt mir nur, ich muss ihn unbedingt nochmal sehen, damit ich das nochmal so ein bisschen im Fokus habe.
Kurz über die Musik geredet. Der Film ist sehr blueslastig. Das ergibt sich einfach aus seinem Setting und dadurch, dass eine der Figuren, nämlich dieser Preacher Boy, aka Sammy, halt eben ein Bluesmusiker ist. Und ich muss sagen, der junge Mann, der ist das erste Mal, dass er schauspielt. Das macht er auch wirklich gut. Aber was mich wirklich verblüfft hat, der sieht halt aus wie ein Schluck Wasser. Und wenn der halt singt, denkst du dir so, was ist da passiert? Hat er in seinen Stimmen einen alten schwarzen Mann versteckt oder so?
Das ist auch echt krass. Wirklich, ja.
Ja, da gibt's ja auch eine Szene, in der man sieht, wie jemand verblüfft ist. Und ich dachte mir, genauso gucke ich gerade auch. Also hätte mein Gesicht genauso filmen können gerade. Weil ich einfach nur dachte, krass. So, einfach, es hat mich mitgerissen. Auch der ganze Soundtrack, der hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Ich meine, Ludwig Göransson, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, hat den ja gemacht. Und das hast du gemerkt. Der steht ja eigentlich auch immer für solche pulsierenden Soundtracks, die nicht nur so ein Hintergrundrauschen sind, sondern irgendeine Bedeutung haben. Und ich finde, das macht dieser Film großartig.
Ja, die Musik ist wirklich absolut fantastisch. Und ich dachte auch genau dasselbe. Ich dachte so, boah, ich brauche den Soundtrack. Oder dieses, ich weiß nicht, das war ja auch irgendwie dann wieder sowas. Da war ein Song dabei, da war ja, glaube ich, irgendwie irisch.
Ja, genau.
Irischer Volksmusik so inspiriert. Dachte ich mir auch so, boah.
Wir dachten so Riverdance, ja. Also
ja, die haben ja so einen Mix gemacht aus dem irischen und dem Blues. Und da dachte ich, wer das wirklich geschafft hat.
Ja, allein diese ganzen Blues-Elemente. Also ich stimme euch doch voll zu. Diese Stimme von dem Schauspieler von Sammy ist so krass. Die ist so tief und so warm irgendwie. Und hat so, die hat so eine Kraft irgendwie, also du hast das Gefühl, da ist so eine richtige Tiefe drin.
Ja.
Und es ist wirklich richtig, also wenn ihr irgendwie allein schon so Musik mögt, das ist einfach schon so ein interessanter Film für euch. Auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht mal so die größten so Horror-Thriller-Fans seid, also ich bin ja jetzt eigentlich gar nicht mal so der große Horror-Fan, aber ich war die ganze Zeit so, yes! Und das ist irgendwie so eine Kombi, die bekommt man auch nicht so häufig.
Ja.
Also ich war richtig beeindruckt davon.
So, sowieso auch das Thema Musik und damit eben das Thema auch Kultur ist halt unglaublich wichtig im Film und auch sehr präsent. Trotz allem, was ich hier schon mal vorausschicken kann, das werden wir, glaube ich, gleich im Spoiler-Part nochmal dann besprechen, ist, wie gut der Film auch ohne seinen Subtext funktioniert. Ich meine, der Subtext ist klar und der wird halt oft auch sehr deutlich aufgearbeitet, gerade von der einen Szene, die du dir geredet haben, mit der, wo es auch so ein bisschen so in die Zukunft geht, sage ich mal. Aber ansonsten ist das ein Film, den kannst du kannst auch dein Gehirn abschalten, einfach nur diesen Film als Südstaatendrama und dann später eben als Genrefilm halt genießen. Auch das funktioniert. Also das hat mich auch wirklich beeindruckt. Trotz allem, ich bin ja so ein Sucker für Metaphern und meine Fresse, da liefert der Film also wirklich ab. Also da geht selbst Jordan Peele auf die Knie vor Ryan Coogler, weil dieser Film ja auch etwas erzählt über Kultur und kulturelle Aneignung und wie wichtig so die eigene Kultur ist, weil sie eben auch Trost und Hoffnung spendet und wie aber auch diese Hoffnung halt eben auch instrumentalisiert werden kann. Ich fand das so spannend. Das sind so viele interessante Aspekte in diesem Film drin. Es sind so viele, um sie jetzt hier alleine oder zu dritt auch nur in diesem Podcast irgendwie aufzugliedern. Aber ich hatte es schon echt lange nicht mehr, dass ich einen Film geguckt habe und auf dem Heimweg mich so verloren habe in diesen Gedanken über diesen Film, weil der einfach so viele Möglichkeiten mir geboten hat. Und das ist für mich immer ein Grund, warum ich sage, wow, also toller Film.
Ja. Sehe ich genauso. Also der hat mich auch heute noch sehr lange begleitet in meinen Gedanken, weil ich dann auch dachte, wann habe ich das letzte Mal sowas so gut umgesetzt gesehen. Mhm. Auch mit den Baumwollplantagen und wie sie dann da alles pflücken und nach Hause tragen. Und auch Sammy, der ja die ganze Woche hart gearbeitet hat, dann nach Hause kommt, ne, seine Gitarre sucht und einfach auch mal Feierabend haben will. Mhm. Und einfach nur mal Musik spielen will und sein Vater, ne, ihn dann auch, der Priester ist, ihn auf einen anderen Weg bringen möchte, ihm einen anderen Weg aufzeigen möchte. Und er so, bitte lass mich doch einfach nur meine Musik spielen. Mhm. Und das waren so viele Elemente, die miteinander gespielt haben. Das fand ich schon klasse.
Ja, ich meinte das gerade auch noch zu euch, also bevor wir hier aufgenommen haben, ich sag's jetzt einfach nochmal. Ich find's einfach so toll, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, solche Filme und solche Geschichten zu sehen, eben die zu so einer Zeit spielen und dann eben halt genau die, ich meine natürlich, der Film hat Fantasy-Elemente drin, aber eben auch sehr reale Elemente, wie zum Beispiel eben, was die Arbeit der Leute angeht, was diese Community angeht, was aber auch eben die Konflikte halt zwischen schwarzen und weißen Menschen angeht, was den Ku Klux Klan angeht. Und ich finde es einfach so toll, dass wir halt die Möglichkeit haben, auch mehr solche Geschichten zu sehen und dass dort halt eben, also dass halt jetzt so eben jemand wie dieser Regisseur hier sich hingesetzt hat, diese Geschichte geschrieben hat und auch die Möglichkeit hat, in Hollywood dafür einen Platz zu finden und das auch filmen zu dürfen, weil ich dachte mir die ganze Zeit so, ich finde es so faszinierend, das ist so eine interessante Welt und gleichzeitig lernt man aber auch noch ein bisschen, also lernt man auch ein bisschen was über diese Lebensrealität von den Leuten, wie sie möglicherweise auch war. Und ja, das ist so etwas, das findet man so auf diese Art und Weise, wie das jetzt hier gemacht wurde, das findet man so bisher nicht im Kino. Das war wirklich für mich etwas ganz, ganz Neues. Allein schon wegen dem Genre-Mix, aber auch wegen diesen Musikelementen. Und das ist so dieses Einzigartige, dieser Ideenreichtum, der mir total fehlt im modernen Kino. Und das ist etwas, was ich gerne, das sind so die Geschichten, die ich gerne mehr sehen möchte auf der Leinwand. Das wollte ich hier nochmal so kurz anmerken, bevor wir jetzt vielleicht auch zum Spoiler-Teil kommen.
Ich würde dieses Manifest unterschreiben.
Ja, mir ist nur eine Sache noch positiv aufgefallen. Sowohl die Kostüme als auch die ganzen Kulissen waren einfach schön anzusehen. Mhm. Und manches auch, also gibt es eine Szene, da sucht er seine ehemalige Frau, ich sage sie jetzt einfach mal so, auf und diese Hütte ist dreckig, die ist benutzt, die ist nicht einfach nur eine Kulisse, das ist wirklich, man sitzt da, schaut sich das an und denkt, man ist da mit drin. Mhm. Und so ging es mir in vielen Kulissen, auch in diesem Laden mit diesem One-Take, von dem wir vorhin gesprochen haben. So, man hat das Gefühl, diese Atmosphäre wurde super gut eingefangen.
Mhm. Ja, absolut.
Das wollte ich nochmal so ein bisschen hervorstechen lassen, weil ich das einfach sehr krass fand. Und ja, sehr schön umgesetzt und es war nicht geschönt.
Ja. Was ich noch auch sagen kann, wir haben ihn im Original geguckt mit deutschen Untertiteln und ich weiß nicht, wie er synchronisiert wirkt. Ja. Wir haben eine sehr gute Synchronbranche, aber ich glaube, dass man dem Film schon ein bisschen was wegnimmt, wenn du halt nicht diese Stimmen hast. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr den Original gucken kann, guckt am besten mit Untertiteln, weil die halt schon so einen gewissen Slang haben. Das wird dann schon teilweise ein bisschen schwierig. Aber ich war dann sehr dankbar, den Original geguckt zu haben.
Ja,
Ich habe noch zwei Sachen auf der Nicht-Spoiler-Liste, die ich gerne mit euch besprechen würde. Und das eine können wir wohl relativ grob halten, weil wir da auf jeden Fall im Spoiler-Part wesentlich genauer drauf eingehen werden. Nämlich das sogenannte, ich habe es mir hier beschrieben, als Bedrohungsszenario, das ja in der zweiten Hälfte sehr deutlich hervortritt. Ja. Und ich muss sagen, wenn der Film dann in der zweiten Hälfte Richtung Horror geht, sollte man sagen, wenn ihr jetzt erwartet, dass der extrem wird, extrem exzessiv und exploitativ, das wird er nicht. Er wird sehr blutig. Er hat seine FSK 16-Frage nicht umsonst. Also am Ende spratzt es ordentlich. Es ist kein wildes Gesplatter, keine so große Sauerei, aber er ist schon brutal. Aber erwartet kein Brain Dead. Das will ich damit sagen. Trotz allem hatte der wirklich tolle, gruselige Momente. Und zwar mir ging so ein Schauer, der über meinen Rücken fuhr. Das hatte ich zuletzt bei Nosferatu zum Beispiel ganz stark, aber davor auch lange Zeit nicht mehr. Und da hat auch der Ryan Coogler echt tolle Arbeit gemacht. Sam, du hast mir schon zugestimmt, deswegen führe bitte meine Lobhudelei weiter aus.
Ach, da gab es so ein, zwei Momente, da bin ich dann wirklich so zurückgeschreckt, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Und das ist bei mir eher unwahrscheinlich. Also ich bin leider so ein Vorherseher. Und das hat mich wirklich dann erschrocken. Ich kann es leider ohne zu spoilern nicht sagen. Deswegen lasse ich es einfach und sage, sehr schön umgesetzt. Fertig.
Also mich haben auf jeden Fall auch so zwei oder drei Momente erschrocken. Und es gab auch so einen Moment mit der Tür, da dachte ich so die ganze Zeit so.
Genau das. Der Türmoment, der war wirklich, da dachte ich, oh Gott, bitte nicht, bitte einfach nein. Ich möchte das einfach nicht.
Ich muss aber sagen, ich mochte eigentlich die meiste Zeit, was ich manchmal so bei so Horror, also Filmen, die so in diese Horrorrichtung gehen, nicht mag, ist, wenn da so die Logik komplett ausgeschalten wird.
Ja.
So. Ich meine, das ist so genre-typisch halt. Also, ne, manche Leute reagieren halt dann irgendwie immer blöd. Ich muss sagen, die meisten Figuren haben die ganze Zeit relativ logisch reagiert, so. Außer halt dieser Türmoment.
Ja, das war wirklich.
Und dann diese eine Lady.
Ja, wobei, da muss ich jetzt den Film zugute halten. Und ich bin ja eh kein Logik-Fetischist. Wer jetzt mich kennt, der weiß das. Aber du musst hier auch mal klar machen, in welcher Situation diese Figur da gerade ist, die da an der Tür steht. Ne? Ich glaube, wenn du das wärst, in dieser Situation, das ist so der Klassiker, wie zum Beispiel, ja, warum rufst du nicht die Polizei an oder warum läufst du denn nach oben, statt aus dem Haus raus?
Ja.
Ganz ehrlich, wenn du in der Situation wärst, würdest du, glaube ich, auch nicht logisch agieren. Das ist immer so mein Go-To-Argument, um den Film.
Nein, ich würde immer perfekt logisch reagieren. Ja. Immer die richtige Entscheidung.
Also eine mini Logikkritik habe ich, aber da kommen wir zum Spoiler-Part.
Okay.
Da möchte ich noch eine Sache sagen, weil Melanie gerade gesagt, erschrecken. Am Anfang gibt es so ein, zwei Jumpscares. Es ist kein Jumpscare-Film, finde ich. Nee. Und für mich war das Gruseligste auch niemals, dass ich jetzt dachte, okay, ich werde jetzt erschreckt, sondern einfach, dass das Bild an sich irgendwie schaurig war.
Ja.
Also dazu komme ich dann gleich, aber die Szene habe ich wirklich gefeiert. Nächster Punkt im Nicht-Spoiler-Part mache ich einmal, und zwar der Film ist ja auch ein gewisses Drama und ist, das kann man glaube ich auch verraten, er hat auch seine tragischen Momente und da muss ich sagen, ich war bei einem tragischen Moment überrascht, dass er passiert. Und da war mir klar, okay, der Film ist also schon so, dass er dir als Zuschauer nicht so die ganze Zeit nur Süßkram bietet, weil eine Figur stirbt, wo ich dachte, ach, die stirbt jetzt also schon, okay, krass, hat aber funktioniert. Also ich finde, dass der Film es gut für mich geschafft hat, mir auch klar zu machen, jeder Tote, also every death counts, wie es so schon heißt, ja, jede Figur ist unsicher und das erhöht nochmal drastisch die Spannung.
Ja.
Gut. Gut. Ich sehe schon, ihr beide, ihr wollt losspoilern. Bevor wir das machen, ihr Lieben, nicht nur wir drei konnten den Film vorab sehen, sondern auch der liebe Johannes, Grüße gehen raus. Und der Johannes hat uns einen kleinen, Fazit Minicast geschickt. Eine Minute lang wird er jetzt diesen Film lobhudeln, das kann ich euch verraten. Und in diesem Fazit sagt er schon, wie er den Film, also nicht nur fand, das ist klar, deswegen heißt es Fazit, ich Idiot, sondern er wird jetzt auch offenbaren, was uns in Sinners sonst noch erwartet. Das heißt, ab jetzt hier Spoiler-Part. Ich glaube, wir werden am Ende nochmal ein Fazit, machen, aber ich glaube, ihr habt gehört, wie alle drei fanden den Film ganz fantastisch. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte nicht gespoilert werden, macht hier eine Pause, guckt euch den Film an. Ich hoffe, ihr bereut es nicht. Kommt zurück und hört dann weiter.
Guckt euch unbedingt bitte den Film an, bitte.
Ja, bitte. Und bleibt auch sitzen. Er hat eine Mid-Credit-Scene, die unglaublich wichtig ist, wo man auch sagen kann, warum ein bisschen Mid-Credit, aber es ist, komm, egal. Also, Johannes, dein Fazit, Spoiler-Part, go.
Hi, hier ist Johannes. Ich möchte auch kurz sagen, wie mir Blood and Sinners gefallen hat. Ich weiß ja noch nicht, wie er Sam Melanie uns zugefallen hat, aber ich fand den ganz, ganz großartig. Blood and Sinners ist ein großer, ambitionierter Film, ein politischer Film, ein Genrefilm mit einem ganz großen Budget, der fantastisch aussieht, der großartig gespielt ist und ganz, ganz, ganz viel macht, der gerade in der ersten Hälfte, wo noch nicht so Horror ist, wirklich mich umgehauen hat. Der ist, ach, der hat mich, ich hatte Tränen in den Augen, ich hatte Gänsehaut, ich war mitgerissen, ich habe mitgefiebert. Das war wirklich ganz, 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 ganz fantastisch. Auch audiovisuell haut der Film einen um, lag vielleicht auch an der großen Leinwand und dem tollen Soundsystem im Kino. Aber ja, guckt euch den auf jeden Fall im Kino an. Die zweite Hälfte fand ich dann, die war so ein bisschen konventioneller Vampir-Horrorfilm. Das hat man woanders schon mal besser gesehen, aber war immer noch ziemlich gut. Also guckt euch Blood and Sinners an. Bitte, wirklich, ich möchte, dass der Film erfolgreich ist. Anschauen. Viel Spaß noch mit der Folge.
Go, Johannes.
Yeah. Go. Johannes. Der Spoiler, Hannes, ich danke dir. Und ich finde es schön, dass wir jetzt 4 Telestammtische haben, die diesen Film abfeiern. Und ja, die Katze ist aus dem Sack, die Fledermaus ist frei. Es gibt Vampire in dem Film, das hat dem Film auch schon so ein bisschen den Ruf eingebracht, From Dusk Till Dawn in der Blues-Edition. Wobei man auch ganz klar sagen muss, From Dusk Till Dawn ist halt eben noch exzessiver, exploitativer, brutaler. Das, also, wenn ihr jetzt in den Film reingeht und glaubt, ihr habt so eine Partygranate wie From Dusk Till Dawn, nee.
Gar nicht. Also, nee.
Okay, pass auf, die Szene, und die muss ich ja mal loswerden, weil ich fand dich so fantastisch. Hedy Steinfeld spielt ja eine der wenigen Weißen, die ja mit den Zwillingen gut Freund ist und die haben eine gemeinsame Vergangenheit und die wird ja zum Vampir gemacht. Mhm. Und dann trifft sie draußen auf diese 3 Vampire und jetzt muss man sagen, dass der Film da relativ klassisch unterwegs ist. Die Vampire müssen reingebeten werden, sonst dürfen sie eine Wohnung, ein Haus nicht betreten. Und dann redet sie mit denen und die ganze Szene ist schon so intensiv, so weil du weißt, es passiert gleich irgendwas und der Jack O'Connell, der den Vampiranführer spielt, der ist so auf der einen Seite charismatisch, aber auch so, wo du denkst, so ich möchte diesen Mann nicht begegnen.
Richtig.
Nicht mal im Held.
Genau,
ne?
So.
Der war großartig und dann geht sie weg und er läuft hinter ihr kurz her und dann hebt er so ab und bevor du richtig registriert hast, dass er jetzt gerade fliegt, Schnitt. Ja. Großartige Szene.
Ging mir genauso. Szene. Das hat mich auch am Anfang, wo man Preacher Boy, also ne, in die Eingangsszene, da werden ja auch mal wieder so sekundenmäßig Erinnerungen eingeblendet. Das fand ich so stark. Das hat mich sehr abgeholt, weil ich dann dachte, oh Gott, was passiert? Was ist passiert? Was ist da los? Ich war wirklich so invested und gespannt drauf, absolut.
Melanie, wie fandst du den großen Bösewicht, gespielt von Jack O'Connell?
Ich fand den irgendwie richtig geil.
Melanie steht auf Bad Boys, okay.
Nee, aber irgendwie, der hatte irgendwie so, der hatte so einen guten Humor irgendwie. Also dann kam auch zwischendurch einfach so, shit. Das fand ich irgendwie super witzig. Ja, nee, den fand ich irgendwie, also wie du auch gerade meintest, hatte so ein Charisma. Das ist irgendwie so ein Humor. Und auch wie die, also da gab es ja diese eine Szene, wo die dann so so quasi so überreden, so, ja, wir wollen rein, hey, wir wollen mitfeiern. Und dann spielen die da so auf ihren Gitarren oder Banjos, so spielen die da so einen Song. Und dann machen die mal so,
Ja. Mit diesem schwebend hin und her schwingenden
so ein Tag,
Instrumenten.
So,
oh Gott.
Irgendwie so witzig.
Ich muss auch sagen, ich habe ja gelobt, wie Smoke und Stack eingeführt werden, aber ich muss sagen, wie Remick, so heißt der Obervampir, eingeführt wird, war mit einer geilsten Charaktereinführung, die ich seit langem gesehen habe, weil du siehst halt so ein Haus im Nirgendwo und es ist halt so dämmerig und plötzlich taucht er, als würde er so aus der Hölle ausgespuckt werden. Ja. Rennt er da so lang und qualmt und ich frage mich, ist das Staub oder was soll das? Und dann siehst du aber, okay, das sind auch irgendwie Brandwunden und dann klopft er da an und du siehst halt, okay, anscheinend ist, also du weißt sofort, der ist nicht menschlich und wenn du eins zu eins zusammengezählt hast, dann weißt du auch, was es ist. Aber es ist so großartig. Und dann kommt er halt da rein in dieses Haus von diesem Pärchen und das ist ja Bert und Joanne, auch so Kuckucks-Star-Mitglieder, die ihn dann noch begleiten werden. Und dann kommen halt so Native Americans und das ist auch so toll, weil die wissen ja, sie scheinen ihn zu jagen und es bleibt doch offen, was davor passiert ist. Das finde ich auch schön, dass es dir überlassen ist, dass du das für dich erklären musst, was ist da genau passiert. Und dann diese ganze Szene ist so toll aufgebaut, wenn dann dieser, ich nenne es mal Vampirjäger da, der Frau sagt, wenn er in ihrem Haus ist, dann tut es mir für sie leid, möge Gott ihre Seele schützen, bla bla bla. Ja. Und dann einfach abhaut, weil er weiß, die Sonne geht in einer halben Minute unter, dann haben wir keine Chance gegen den.
Richtig, ja.
Und diese Native Americans tauchen auch nie wieder auf, was ich jetzt nicht schlimm finde, weil mir ist klar, durch diese Szene gemacht worden, die wissen, was das ist. Die wissen, wann sie das zu bekämpfen haben und die wissen, nachts ist kein guter Zeitpunkt dafür. Und so viel kann man sagen, die nächsten 60 Minuten spielen halt nachts. Deswegen, wenn ich jetzt irgendjemanden höre, der sagt so, aber die Vampirjäger kommen hier gar nicht mehr vor, müssen sie auch nicht.
Ergibt ja auch gar keinen Sinn. Sie sagen ja auch noch, dass sie ja jetzt nach Hause müssen. Hm. Und warum sollten sie dann rumfahren und dann eben genau auf diese Bar stoßen? Weil das ist ja gar nicht ihre Gegend. Das ist ja, ich weiß nicht, wie weit weg es ist, aber es schien, also müsste ich jetzt nochmal den Film gucken, aber es schien für mich so, als wären, nenne ich jetzt mal den Obervampir und seine beiden Gehilfen, als wären die schon ein bisschen unterwegs gewesen in der Nacht und dann stoßen sie eben auf diese Bar. Und deswegen ergibt es gar keinen Sinn, dass die Native Americans dann da nochmal vorbeikommen, weil sie sind jetzt zu Hause in Sicherheit und schmieden vielleicht Pläne, um sie zu jagen oder so und am nächsten Tag. Aber das war es dann auch, ne?
Ja. Man muss auch sagen, also das sind so Vampire, die sehen halt normal aus. Sie verwandeln sich auch nie so richtig. Klar, die haben dann irgendwann so Zähne und gegen Ende sieht man halt den, dass der Obervampir, dieser Remick, halt eben ein paar eine relativ klischeehafte Maskerade hat mit langen Fingernägeln und so. Aber was sie halt vor allem auszeichnet, und das ist eine Designentscheidung, die ist so simpel, aber auch so effektiv, diese roten Augen.
Ja.
Die in der Dunkelheit. Das ist einfach geil. Also es gibt ja eine Szene, wenn eine Figur kurz pinkeln geht, wo ich auch wirklich überrascht war, dass man sogar den Penis da sieht, wenn man genau hinguckt. Und ja, ich habe da hingeguckt.
Ja, ich bin auch noch so. Warte.
Ja, genau. Wir sind Filmkritikerinnen, wir müssen das tun, das ist unser Job. Und wenn er dann so seinen Namen geflüstert hört und dann siehst du diese roten Augen, du glaubst es in den Augen, weil es könnten ja auch Glühwürmchen sein oder sonst was. Ey, der Film, Wahnsinn. Also ich merke gerade, ich rede mich gerade in so einen Lobrausch.
Das hast du aber von Anfang an schon. Ich meine, du siehst am Anfang schon diese Augen aus diesem Intro und dann wird rübergeblendet auf die Sonne, die auch noch so eine Doppelblende hat. Du siehst einmal die Sonne und dann nochmal quasi ihr Spiegel. Und dann wird es immer wieder, ist mir das aufgefallen, dass irgendwo zwei Punkte zu sehen sind und dich immer so ein bisschen beobachten führen. Das fand ich sehr stark.
Ja, das macht auch unterbewusst sowas mit allem
wahrscheinlich. Ja. Ich habe, weil ich immer darauf gewartet habe, wann startet es jetzt? Wann kriegen wir so den ersten hin? Und der war ja erst bei der Dämmerung dann.
Also wirklich, der Look dieser Vampire fand ich wirklich gruselig. Also ich fand die wirklich gruselig, vor allem, was sie für mich, glaube ich, so gruselig gemacht hat, ist, dass sie halt teilweise halt diese Wunden hatten, die bei manchen verheilt sind und bei manchen irgendwie nicht, ist mir egal, aber dass sie dann so auch so freundlich waren, aber auch so.
Genau, das Freundliche, ja.
Ja, so normal. Also das waren jetzt keine Vampire, die dir so anschreien, so, ich werde dein Blut trinken und dich massakrieren.
Ja, ne? Gar nicht.
Gar nicht. Das ist so, hallo, wie geht es dir, ne?
Ja, auch schon irgendwie was Charmantes.
Ja. Das ist der Grund, warum ich nie wieder charmant zu Leuten sein werde.
Weil man dann denken könnte, du wärst ein Vampir?
Ja, genau.
Das können wir ganz einfach lösen, indem wir dich fragen, oder indem du fragst, ob du eintreten darfst.
Du stehst vor dem Kino und dem
Darf ich rein?
Ja. Lass dir mich rein.
Und da habe ich eine Sache, die mich echt leider Gottes beschäftigt hat. Das ist so das Einzige, wo ich sage, ich muss den Film entweder nochmal sehen, um es zu überprüfen. Oder hey, wenn ihr den Film gesehen habt, dann bitte kommentiert, ob das mein Fehler ist oder der Fehler des Films. Die Vampire müssen ja reingebeten werden. Ne? Also sie stehen ja da und sagen, hey, kann ich da bitte reinkommen? Und irgendwer muss aktiv sagen, ja, komm rein. Und jetzt haben wir die Situation, dass eine Person rein, also ein Vampir reingebeten wird, ohne dass die Leute wissen, dass es ein Vampir ist. Dieser Vampir verlässt das Gebäude wieder, geht aber nie wieder rein. Jetzt, und dann haben wir noch jemanden, der im Gebäude verwandelt wird, rausgeht und auch nicht mehr reinkommt, bis irgendwer einlädt. Gilt diese Einladung einmalig? Hätten die jederzeit angreifen können? Das hat mich die ganze Zeit leider Gottes doch beschäftigt, weil ich mir dann dachte, ja, was hat die denn jetzt davon abgehalten, da reinzugehen und zu meucheln? War es jetzt der Anstand? War es die Aufregung? War es die Gruppendynamik, der Gruppenzwang? Entweder haben alle Spaß beim Meucheln und Morden oder keiner? Also das war so das Einzige, wo ich dachte, boah, warum?
Also es war für mich, dass ich nie so ein großes Thema. Man kann es so erklären, sobald du halt da verwandelt bist und gehst dann raus, dass du wieder eine Einladung brauchst. Das kann natürlich sein. Ich meine, man kann ja auch sagen, dass es ja gar nicht die Besitzer des Juke-Joints am Ende sind, die diese Einladung aussprechen, sondern eine verzweifelte Person einfach. Also anscheinend, ich weiß nicht, wenn jetzt ein Vampir vor Melanie steht und ich sage einfach so, nee, geh ruhig zu Melanie rein. Ob das dann ausreicht, ich weiß es nicht. Aber das sind halt so diese Regeln, die halt so ein bisschen im Schummrigen bleiben und damit kann ich relativ gut umgehen, weil ich mir auch immer denke, hey, es hat ja auch was für sich. Also
man absolut, kann, aber in dem Moment dachte ich eben einfach nur, was hält den jetzt denn davon ab, da einfach wieder reinzugehen, und dann lässt er halt seine Vampirfreunde draußen, wen interessiert. So. Aber klar, für den Film selbst wäre es nicht gut gewesen. Ne?
Man aber kann ja auch sagen, dass der Obervampir, das wird ja auch so ein bisschen versucht zu erklären, und da kann man vielleicht auch dem Film vorwerfen, dass er ein bisschen arg zu sehr auf das Reglement des Vampirfilms setzt und also der viel erklärt, aber dass der Anführer vielleicht auch ein bisschen mit ihnen spielen möchte, weil er möchte ja vor allem den jungen Blues-Sänger haben, weil es gibt ja da, wie gesagt, hier das Thema kulturelle Aneignung. Es wird ein ewig langer Podcast, glaube ich, heute. Ne? Also ich verstehe schon, was du meinst, und ich hatte aber dieses in Anführungszeichen dieses Problem gar nicht. Wie war es da bei dir, Melanie?
Ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Also ich habe mich halt ein bisschen so, was mich mehr so gestört hat, war so dieses, also was ich gerade eben meinte, so die Figuren haben sich relativ logisch verhalten, und dann, weil die eine irgendwie so provoziert wurde, diese Asiatin da, dass sie dann irgendwann geschrien hat, ja, komm da rein, und dann.
Aber das so, konnte ich, das konnte ich halt nachvollziehen, weil zum einen ihr Mann, die Szene ist halt wirklich gemein, nicht weil sie brutal ist, sondern er ist ja verwandelt und sie hat immer die Hoffnung, er ist doch der Echte, und er agiert ja gar nicht so sehr so, dass er das verstecken möchte. Der ist ja wirklich so, ich bin Vampir, komm raus. Ne? Mhm. Und dann ist es ja so, dass wenn du gebissen wirst, dann weiß jeder Vampir alles von dir. Also den ganzen Gedanken oder dein Wissen geht halt in die Gruppe über. Und sie haben halt eine kleine Tochter. Und wenn er ihr halt droht, so, okay, boah, ich kann auch jetzt zu uns nach Hause gehen und dann mal schauen, was unsere liebe Tochter Lisa so macht. Und dass du da als Mutter oder natürlich dann verzweifelst, das kann ich schon nachvollziehen. Da muss ich sagen, dann hätte ich es eher kritisch befunden, da habe ich mich eher gefragt, wenn sie halt wissen, was sie vorhat. Ich meine, man schlägt niemanden. Aber in dem Fall hätte ich gesagt, dann schlag sie halt K.O. oder knebel sie oder so. Aber sie halten ihr halt den Mund zu, sie beißt einmal in den Finger. Und die haben halt davor schon mehr erlebt. Also das wirkte vielleicht, wenn man so es böse sagen will, das wirkte so ein bisschen erzwungen nach dem Motto, Leute, jetzt wird mal hier finale Zeit, ne?
Ja, verstehe. Wie gesagt, ich wollte das jetzt auch nicht so an die große Glocke hängen. Es war nur so ein kleines, es sticht so ein bisschen an meiner Neugierde. Ne, warum?
Ich finde es ja auch ganz gut, dass du es gemacht hast, weil wir jetzt hier so Nopudelei-Sturm entfacht haben. Da ist Kritik auch mal gern gesehen. Also das ist jetzt auch nicht schlimm.
Nee, alles gut. Nein, wie gesagt, vielleicht wird es ja auch, keine Ahnung, in geschnittene Szenen auf der 4K Blu-ray erklärt oder so. Ich werde berichten.
Okay. Lass uns mal ein bisschen noch, wir haben das Thema Gewalt schon mal gerade eben grob angerissen. Gerne können wir da jetzt so ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich sagen muss, ich fand die Gewalt, die war schon spritzig und spratzig, halt nicht so richtig splatterig, aber es gab wirklich Szenen, die ich unangenehm fand. Sowieso hatte der so ein paar Momente, wo ich mich auch wirklich geschüttelt habe, und boah, die größte Schüttelszene war aber nichts mit Blut, sondern mit Speichel.
Oh, ja. Bei dieser Speichel auch noch so eklig klebrig aussah, wie so Flüssigkleber.
Ja.
Und da dachte ich mir so, weißt du, die Konsistenz, ich will es gar nicht wissen.
Ja. Und das ist halt der eine Moment, den ich gerade eben im spoilerfreien Bereich kurz versucht habe zu beschreiben. Ich war überrascht, mir war klar, dass die Zwillinge, einer muss irgendwie sterben, das war klar, aber ich war überrascht, dass es dann doch relativ früh passiert in diesem Bedrohungsszenario.
Ja.
Kurz zur Erklärung, diese Mary, gespielt von Hedy Steinfeld, wird zur Vampirin, geht halt wieder rein, weil sie halt reingebeten wird und hat dann Sex mit einem der Zwillinge und wie der Film auch das inszeniert, ist so toll, weil die haben Sex, also, und er leckt ihren Speichel ab und sie ist halt verhält sich halt komisch und dann folgt die Kamera aber Preacher Boy wieder, so ein kleiner One-Take und es hat mich wirklich überrascht, weil ich dachte, die spielt doch mehr mit dem, aber nein, wenn wir dann zurück sind, dann hat sie ihn schon ausgesaugt und und ich fand's auch toll, weil der Film lässt sich ja durchaus Zeit und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt hat er so die Grenze durchbrochen, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ab jetzt ist es ein Horrorfilm. Und das hat er auch wieder ganz toll gemacht. Melanie, warst du überrascht davon, dass, wie gesagt, es ist jetzt nicht sehr früh im Film, aber in diesem Bedrohungsszenario recht früh, dass einer der Zwillinge leider dann nicht stirbt, aber halt zum Vampir gemacht wird?
Er hat mich doch auch überrascht. Also, weil, ja, das ist ja das, was du eben meintest. Da zeigt er so, der macht keine Gefangenen so, ne? Das fand ich eigentlich auch ganz cool, weil dann wird halt auch super schnell klar, wie ernst die Lage ist. Und es ist auch direkt ein krasses Opfer gefallen. Und es bleiben dann ja nur noch so diese wichtigsten Figuren eigentlich, also eigentlich all die Figuren, die wir so eingesammelt haben, die sind dann übrig und du guckst dir so die Runde an, denkst dir so, boah, ich fänd's irgendwie jetzt aber echt schade, wenn halt alle von denen sterben so. Ja. Weil irgendwie hast du dann doch schon so eine Verbindung zu denen aufgebaut so im Laufe des Films, weil der Film sich ja eben extra auch sehr viel Zeit lässt, ne? Und das lohnt sich dann eben auch, wenn ein Film sich sehr viel Zeit lässt und Figuren etabliert und ihnen so immer so einen kleinen Happen-Hintergrund gibt. Mhm. Weil dann stehst du da, siehst du so die Runde, wenn die da so im Kreis stehen oder zum Beispiel auf den Knoblauch essen, dann denkst du dir so, oh Mann, das ist schade. Ja. Können wir nicht noch ein bisschen viben, so, die Gitarre anschmeißen?
Ja. Also allgemein muss ich sagen, dass der Film sehr viele Figuren radikal aus dem Film nimmt. Also es gibt ja auch diese Perlin, das ist so das Dorfinterest von Preacher Boy, wo ich auch dachte, okay, ich könnte dir jetzt 100 andere Filmemacher nennen, die hätten das so gemacht, das kommt noch zum Happy End, dass die beiden die Letzten sind, die überleben. Aber auch sie wird dann auch relativ unzeremoniell aus dem Film genommen. Mhm. Und das gefällt mir, weil es halt eben, das wird immer so, das intensiviert einfach diese Dringlichkeit der Situation. Ne? Und auch, dass Annie, die Ex-Frau, die Mutter halt stirbt, das sind auch so Sachen. Und das ging mir halt wirklich nahe. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, Gott sei Dank, die ganzen Figuren sind endlich tot. Das ging mir wirklich nahe. Und ich fand es aber auch eindrucksvoll, dass er das auch relativ schnell dann abhandelt. Das sind dann keine Todesszenen, wo dann erstmal noch 8-mal geröchelt wird und dann kommt der Monolog, so ein bisschen wie Dark Knight Rises, ne? Tschüss Batman, mach's gut. Das geht relativ schnell vonstatten und ich kann verstehen, wenn einem das missfällt, weil das eine Art von Dramaturgie ist, die halt einfach, ich sag mal so, nicht besonders zuschauerfreundlich ist, aber ich fand sie halt in dem Kontext zu dem, was da erzählt wird und was da passiert, genau richtig.
Normalerweise mag ich das zum Beispiel gar nicht, wenn irgendwie so, ach, diese Figur ist so super toll, was? Du magst die, weg. aber ich hat's mich auch nicht gestört. Ich fand's einfach, wie du schon sagst, so gut inszeniert und man war schon traurig und man dachte auch dann später so an all diese Figuren zurück, aber es passte einfach zu dem ganzen Ton.
Es wäre ja auch unrealistisch gewesen, würden die jetzt alle da so Teile rauskommen. Also dann wäre ja das Bedrohungsszenario nicht groß genug gewesen.
Ja.
So.
Ja. Ich habe auf Letterboxd eine Liste, nur für mich, die ist privat. Und da geht es einfach um die besten Szenen des Jahres 2025. Und ich habe es halt so gemacht, jeder Film, den ich gucke, im Jahr 2025, Neustarts, bekommt die Chance, dass ich eine Szene aufschreibe, die ich toll finde.
Okay.
Und Sinners ist echt ein fieser Film, weil der hat echt viele tolle Szenen, die ich nehmen könnte. Ich habe mich aber so eine Stunde vor unserem Podcast dann für eine Szene entschieden Und es ist irgendwie ganz ulkig, denn obwohl das ein Film ist, der durchzogen ist von Blues-Musik, ist es dann doch eine Musik, die eher ins Irische abdriftet, bis Riverdance, wie das heißt. Weil es gibt, das ist auch so ein famoser Moment, wenn du draußen siehst, dass sich diese Vampire zusammenrotten und du auch merkst, da sind mehr Vampire, als wir dachten. Also wirklich richtig viele Vampire. Und du kannst sie dann zusammenreimen, dass sie vielleicht auf dem Weg dahin schon mal so das ein oder andere Häppchen genommen haben oder dass sie halt eben einfach sonst was das sich versammelt haben, so als Gemeinschaft.
Ich habe verstanden, das wären die gewesen, die gegangen sind.
Habe ich auch verstanden.
Von der, also
die sind ja alle schutzlos rausgelaufen.
Genau.
Ja. Also genau, ich hatte halt das Gefühl, dass da auch ein paar Leute waren, die ich da nicht gesehen habe in diesem Joint. Deswegen. Also,
okay, ne? Kann sein.
Aber es waren halt wirklich viele. Also so, dass du denkst, so mit einem Vampir okay, mit zwei okay, aber mit der Übermacht, die da vor dir steht, hast du halt keine Chance. Ja. Selbst wenn du vier vollgeladene Kalaschnikows da hast. Das bringt dir einfach nichts. Und dieser Anführer, der Remick, der leitet halt diesen Tanz, diesen irischen Tanz. Und dazu sagt er noch so ein paar Sachen über seine Vergangenheit, wo du dann auch daraus ableiten kannst, wie er zu dem geworden ist, was er vielleicht ist. Auch da wieder mit vielen Grauzonen und vielen Leerzeichen dazwischen. Aber es macht ja diese Legende, diese Mythenbildung erst spannend. Hm. Aber diese ganze Szenerie, wie da dieses Tanzen und Singen und die anderen in Jukeshorn gucken sich das an und sind einfach nur fassungslos,
hab fucking Angst um mein Leben, weil es so Vampire gibt und die mich töten. Und wir stehen draußen, machen so Riverdance und singen und sind alle so.
Ja.
Guck dir der Count 2 an, da wirst du auch Spaß haben.
Ja, das ist halt.
Nein, also das klingt auch witzig. Also das gebe ich dir recht, das klingt witzig. Aber diese Szene ist so, zum einen fand ich sie wirklich gruselig, weil ich diese Remick, diese Obervampir, das so gut macht, dass ich mir denke, es hatte so ein bisschen was vom Rattenfänger von Hameln, so wirkt es auf mich.
Ja.
Und vor allem kam da halt wieder der Aspekt der Musik, dieser kulturellen Aneignung zu, weil er möchte ja unbedingt diesen Preacher Boy haben, diesen jungen Blues-Spieler, und irgendwie, weil er dann seine Lieder nutzen kann. Und ich habe es halt so verstanden, dass durch diese Lieder er halt eben mehr Leute zu sich locken kann. Und das haben ja ganz oft diese Sache, dass, nehmen wir nur Hip-Hop. Ich bin jetzt kein großer Hip-Hop-Fan oder Experte, deswegen sieht es mir nach, dass ich jetzt keine Beispiele nennen kann. Aber Hip-Hop war ja einfach eine Ausdrucksweise von Schwarzen. Ja, also im Ghetto hier, wie hießen sie? Fuck the Police, was war das? NWA oder doch NWA war es, ne? Und dann ist ja nicht schlimm, dass dann auch weiße Künstler dann Hip-Hop gemacht haben, Eminem oder so. Aber da ist natürlich die Frage, ist das dann noch wahre Kultur, und ist das schlimm, dass es nicht mehr die wahre Kultur ist? Weil Kultur ist ja immer im Fluss. Ne? Und das für die Leute in dem Juke-Joint, das vielleicht so ist, dass das für sie klar ist, dass die eben nicht nur ihr Leben bedrohen, sondern auch ihre Kultur. Ähnlich wie es halt eben der Ku Klux Klan macht schon. Ich kriege das gerade noch nicht so richtig auf die Kette, was ich sagen möchte. Ich hoffe, dass zumindest 2% unserer Zuhörerschaft versteht, was ich meine. Wenn nicht, es tut mir wirklich leid. Ich komme hier wirklich gerade sehr an meine Grenzen. Aber Sam, wie hast du das wahrgenommen?
Ich fand, also die Musik war ein absolut aktiver Teil der Geschichte. Und sie ist so mitten im Kampf zwischen zwei Seiten. Auf der einen Seite eben das Gute, für die Musik fürs Gute genutzt, für die Gemeinschaft, und dann natürlich die Musik auch genutzt fürs Schlechte. Sie verführt, sie beschwört. Und ich hatte halt das Gefühl, dass ja die Vampire eben die Musik haben wollen, um noch mehr anzulocken, um noch mehr auf ihre Seite zu verführen, zu locken und auch eben zu zeigen, ja, es ist alles so toll, aber eigentlich führen wir euch in euer Verderben, aber ihr werdet es nicht merken, weil alles so schön ist und die Musik ist so toll und kommt auch auf unsere Seite. Und ich fand diesen Dialog oder diese Diskussion allgemein sehr stark, ob es eben jetzt eher eine göttliche Gabe ist oder eben die Sprache des Teufels, dieser Blues. Mhm. Ne, weil wenn du die Stimme hörst von ihm, dann denkst du engelsgleich, das ist krass, einfach krass. Und dann hast du seinen Vater, der immer wieder sagt, nutz das doch für eine gute Sache. Und ne, dann auch die Gespräche mit den Brüdern, die dann auch sagen, ja, du kannst natürlich diesen Weg gehen, aber der andere wäre natürlich besser. und besser genutzt, auch für dich wäre es besser. Und Sammy hinterfragt sich natürlich auch selber immer und will eigentlich diesen Weg unbedingt gehen, der Musik. Und dann steht er so zwischen zwei Welten. Und das fand ich eben super, super stark inszeniert.
Ja, ich finde, letztendlich macht der Film, also verdeutlicht er halt, dass Musik super identitätsbildend auch ist.
Hm. Ja.
Und auch gleichzeitig eine Gemeinschaft schafft. Also ob es jetzt eine gute Gemeinschaft ist oder eine böse Gemeinschaft.
Richtig.
Aber Musik hat die Fähigkeit, letztendlich Leute zusammenzubringen. Hm. Ne? Und das wird eigentlich super, super schön hier dargestellt. Ich finde deinen Punkt so interessant, den du meintest mit der kulturellen Aneignung. Das finde ich, also ich hatte das irgendwie bei der Sichtung, kam mir dieser Gedanke gar nicht so richtig. Ich finde, es ergibt aber Sinn. Und es ist auch irgendwie sowas, auch das, was du meintest mit dem Hip-Hop. Hm. Ich weiß zum Beispiel, im K-Pop gibt es auch so eine Diskussion, dass halt sehr viele K-Pop-Künstler im Moment so Sachen nehmen, zum Beispiel, die so von schwarzen Künstlern halt genutzt werden. Ob es jetzt Tanzmoves sind oder ob es ich glaube auch Kleidung ist. Das finde ich so interessant, weil es ist auch immer noch so ein brandaktuelles Thema. Weil es jetzt zum Beispiel im asiatischen Markt scheinbar werden da sehr viele Elemente eben auch von anderen Kulturen genommen, um sie dann eben kommerziell erfolgreich zu machen. So. Und das finde ich super interessant, dass du das jetzt auch nochmal aufgegriffen hast.
Ja, ich glaube halt, dass das schon da drin steckt. Ich glaube nicht, dass es die Kernaussage ist, aber es kam mir halt so vor, weil diese Szene mit diesem Irischen, da waren ja auch noch Einflüsse zu hören von anderen Musikern. Mhm. Der Film beginnt ja mit der Erklärung, dass jede Kultur so, ich nenne es mal, Musiker hat, die einfach so begabt sind, dass die Leute einfach mitreißen können. Mhm. Und dass die Beispiele, die genannt werden, waren immer aus Kulturen, die ganz klar unterdrückt worden sind. Und ich möchte es jetzt nicht so weit ausholen, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass in so der Zeit und in dem Ort, wo der Film spielt, die schwarze Bevölkerung unterdrückt worden ist. Es wird ja immer wieder von Jim Crow erwähnt. Jim Crow ist ja so eine fiktive Figur aus irgendeinem Song, der oftmals dargeboten worden ist mit Blackfacing. Ne? Deswegen war es so dieses Pseudonym, diese Jim Crow-Ära. Und der Film spielt Anfang 1930. Und da ist klar, dass es noch bis in den 60ern dauert, bis das komplett abgeschafft ist. Und selbst dann ging es noch weiter. Und ich meine, heute ist es ja immer noch leider ein großer Teil. Also das ist ein durch und durch politischer Film. Und das macht er halt wirklich gut, wie er auch mit Metaphern immer wieder arbeitet, die du so wunderbar deuten kannst. Und das macht mir einfach, es macht mir Spaß, mich da drin zu verlieren, mich da so reinzufuchsen. Und ich weiß, dass die Gedankengänge, die ich habe, wirr sind und auch für viele keinen Sinn ergeben.
Nee, aber keine Ahnung. Ich weiß, was auch ganz oft so angesprochen wurde, war dieser Aspekt von Freiheit. Mhm. Oder das war zum Beispiel auch im allerletzten Dialog, der in den Credits kam das auch wieder auf, dieses von wegen das Freisein und dass man dann, oder ich weiß nicht, das ist auch noch so ein Gedanke, der nicht zu Ende gedacht ist, aber so, dass man quasi in dieser Vampirwelt vielleicht frei ist.
Die Gedanken sind frei, ja.
Ja, aber dass man dann halt eben vielleicht auch vor Unterdrückung frei ist.
Ja, und was ich halt auch total spannend finde, ich meine, der Film endet ja damit, dass Preacher Boys überlebt, dann in seine Gemeinde zu seinem Vater zurückkehrt und er sagt ja, lass die Gitarre los und die Gitarre ist ja auch kaputt. Und auch ein schönes Bild ist, dass er mit der Gitarre ja quasi den Obervampir mitgetötet hat. Das ist ja auch nochmal so ein Sinnbild, das kann man so viel reininterpretieren. Was ich total stark finde, und das ist so ein, da habe ich mich schon bei euch jetzt ausgekotzt, der Film hat eine Mid-Credit-Scene, die ich unglaublich wichtig finde. Und ich finde, die gehörte am Ende des, also nicht in den Abspann rein. Die mir hätte wirklich noch gezeigt werden müssen, in Anführungszeichen, wenn der Film halt eben noch normal läuft.
Ja.
Und da sehen wir halt eben, dass der Preacher-Boy jetzt, das spielt in den 90ern, der ist jetzt also schon in den 30ern, war vermutlich 20, das heißt, er ist jetzt so 70, 80 Jahre alt, nehme ich mal an. Und er spielt halt in so einem Club. Und man sieht auch irgendwie, es scheint sein Club zu sein, weil der Club heißt Pearline. Also genau wie die Frau, die er geliebt hat, aber dann in dieser Nacht verloren hatte. Und ich fand das so schön, weil wenn er zu seinem Vater zurückkehrt, wirkt es auf mich so, okay, er hat eingesehen, er muss da bleiben. Er muss in dieser Gemeinde bleiben, obwohl er da gar nicht sein möchte. Er möchte ja die Freiheit haben, wie du auch gesagt hast. Es geht auch um Freiheit. Und das fand ich so schön, dass der Film dann nochmal aufzeigt, er ist vielleicht gar nicht doch geblieben. Er hatte trotzdem, es gibt immer noch eine andere Option, dass er trotzdem seinen Weg gegangen ist und dann vermutlich das Leben geführt hatte, was er leben wollte, nämlich als Musiker und nicht halt eben als ewiger Sohn des Pastors. Das ist eigentlich eine schöne Message und ich finde es halt schade, dass sie die so ein bisschen lieblos in den Abspann geklatscht haben.
Auch generell der letzte Dialog mit den Vampiren, der war super interessant, weil ich finde, der hat nochmal eine ganz andere Sicht auf diese Vampire gegeben. Weil die da ja auch nochmal netter waren, menschlicher waren. Also allein, dass sie so eine Moralvorstellung hatten, von wegen, der eine Bruder hat den anderen gebeten, ihn nicht zu töten, also diesen Preacher Boy. Ja. Und er hat sich dran gehalten und ist einfach nochmal gekommen, um ihn spielen zu hören. Das war eigentlich so eine schöne Szene.
Und ihm also, auch anzubieten, nochmal den Ausweg möchtest ja, du für immer das halt
war
halt spielen.
Einfach nur aus dem, also es war einfach nur nett gemeint so und auch wenn er meinte so, ja, ich habe von dieser Nacht immer noch Albträume so und das war voll die schlimmste Nacht meines Lebens so gefühlt, aber dann sitzen die trotzdem zusammen und er spielt in so ein kleines Stück. Also das ist irgendwie, also es hat nochmal eine ganz andere Perspektive auch auf die Vampire und wie diese Vampire jetzt leben und durch die Zeit gehen gezeigt.
Ja, auch bei diesem Dialog, als er sagt, es war der schönste Tag meines Lebens, bis die Nacht begann.
Ja.
Und das hat für mich auch den Film eben so beschrieben, so, es hat eigentlich alles, ja, bisschen dramatisch, bisschen schön, bisschen interessant angefangen und dann wurde es schlimm. Es hat genau das beschrieben, wie es auch war. Das hat sich dann wieder schön wiederholt.
Es war halt wirklich schade, dass es in den Credits war, weil ich habe allein schon so 4 Leute gesehen, die den Film verlassen haben und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich habe voll die geile Szene verpasst.
Ja.
Ja, also vor allem, weil der Vampir Michael B. Jordan, also spielt in den 90ern und sich auch gekleidet, muss man mal sagen. Also Dracula würde sich schämen.
Dieser Ring auch.
Oh Gott, der Ring, ja.
Ja, aber es war wirklich eine tolle Szene. Also ich habe auch schon Leute gehört, die das nicht so cool fanden. Ich fand die total wichtig und weil ich es dieser Figur auch gegönnt habe, dass sie halt eben doch noch das Leben bekommen hat, was sie sich erträumt hat oder was, ne?
Er ist ja nicht auf sicher gegangen, sondern er ist ja voll Risiko, ne?
Ja.
Weil er kämpft ja immer mit dem Schlechten, was das so mit sich bringt, was, also sagt sein Vater jedenfalls, aber er hätte ja auch den sicheren Weg gehen können, einfach auch Priester werden und dann leben und gut.
Ja.
Er wollte nicht, er wollte die Aufregung.
Weil natürlich Priester oder allgemein Religion natürlich auch immer propagiert, dass man der Gewalt abschwört, sag ich mal. Ich meine, gut, wir müssen nicht dazu sagen, dass mehr als eine Religion den Gegenteil schon bewiesen hat, aber sei es drum. Und ich finde auch total interessant, weil am Ende ist es ja so, dass der letzte Überlebende, also der übrige Michael B. Jordan, war es Smoke oder war es Stack?
Das war Smoke, oder nicht?
War Smoke, ne? Meine ich
nee,
auch,
das war Stack, sorry.
Okay.
Oder? Oh Gott, ich bin jetzt...
Warte, wo jetzt?
Bei der letzten Szene.
Das war
Stack, okay.
Stack, also Smoke, derjenige, der am Schluss noch den Kuckucksstern ausräuchert, das wollte ich genau.
Ja, genau.
Weil es ist halt auch so, dass man überlegt, wenn es Nacht ist, kommen die Vampire, wenn es tags ist, kommt der Kuckucksklan. Und da kommen wir wieder so dieses Ding so, es sind überall Monster. Und ich kann halt die Figuren auch nachvollziehen, wenn du nur Scheiße frisst, dass du dann irgendwann auch so reagierst und einfach mit einem Maschinengewehr und einer Granate einfach mal 20 Clanmitglieder niederbolzt. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich hab's auch irgendwie ihm gegönnt. Es war so ein bisschen wie Django Unchained, wer den kennt, wo es ja auch so ist, so, das ist jetzt so meine Zeit, ich räche mich jetzt und das ist natürlich etwas, was aus einem humanistischen Grund absolut Schwachsinn ist und moralisch fragwürdig, aber man kann es nachvollziehen.
Aber er hat sie auch gewarnt. Er hat gesagt, er hat zu dem Boss gesagt, als er ihm das Land abgekauft hat, so jetzt gerade bist du hier noch, ne, alles cool, aber sobald hier der Laden offen hat oder sobald du das Land verlässt, gehört das uns und wenn einer von euch unser Land betritt, werden wir euch umnieten. Und er hat sein Versprechen gehalten.
Ich meine, das waren jetzt ja auch keine Engel.
Richtig. Ja. Die sind ja auch dahin gekommen mit der Absicht, die alle umzunieten. Also von daher,
Selbstverteidigung.
Richtig. Aber das ist ja auch so interessant, weil der Kuckuckstan sagt, nein, wir tun dir nichts. Und das ist ähnlich wie die Vampire. Die stehen vor der Tür und sagen, nein, wir tun dir nichts, lass uns rein. Das ist, also da haben wir so eine Art Spiegelung drin, die ich auch total spannend finde. Ach, der Film ist toll.
Wow.
Ja, eine Sache, über die wir noch gerne reden können, und dann wäre ich tatsächlich fertig für heute, außer ihr habt natürlich noch was, ist die Action. Es ist ja durchaus, dass der Film ein paar Action-Sequenzen hat. ich für meinen Teil kann das abkürzen. Die Action ist wirklich gut inszeniert. Die inszenatorischen Stärken des Films liegen meines Erachtens nicht unbedingt in der Action oder in Inszenierung der Action, aber die ist wirklich sehr gut inszeniert. Ich hatte immer das Gefühl, ich weiß gerade, was abgeht. Und ja, wenn es halt Spritz und Spratz, Spratz ist auch ordentlich. Aber actionmäßig muss ich sagen, auch da von mir, kriegt er von mir jetzt keine 1 mit Sternchen, aber eine gute 2. Was sagst du zur Action, Sam?
Ging mir genauso wie dir. Also ich fand's solide und ich fand's nachvollziehbar, sagen wir es so. Gerade auch am Ende, als er dann diesen Koffer aufmacht und dann siehst du halt auch, ich glaube, ihre Helme aus dem Krieg. Und dann nimmt er die Waffen raus und nutzt, was er da hat, um eben ja die letzten Schritte zu gehen. Und das war jetzt nicht dieses 80er-Jahre-Action-Film-Held, der jetzt sich noch, keine Ahnung, 20 Waffengürtel umsetzt und so, sondern einfach nur, er nimmt seine große Waffe, das nimmt er noch mit und fertig ist. Und das war alles nachvollziehbar. Es war gut.
Ich fand die auch gut. Also
was man vielleicht bemängeln könnte, ist, dass sie so ein Fass aufmachen von wegen, was alles gegen Vampire hilft. Also das sind zum Beispiel Vampire, die haben was gegen Knoblauch und anscheinend auch gegen Silber und gegen Flöcke. Aber es ist jetzt nicht so wie bei From Dusk Till Dawn, dass du halt siehst, dass es wirklich großräumig zum Einsatz kommt. Es gibt sogar eine Szene, wo sie so jeder so eine Knoblauchzehe essen, die auch total interessant ist und auch durchaus spannend inszeniert ist. Aber das ist auch so ein Moment, wo man sich eigentlich fragen kann, warum ist diese Szene da? Und da vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, der Film ist mit über 130 Minuten schon recht lang. Er ist nicht langatmig, aber er hat gewisse Längen, die ich ihm auch nicht ankreiden möchte, weil durch diese Längen wird halt auch teilweise so gut, weil gerade so die erste Hälfte, die erste Stunde ist halt rein rassiges Gangster-Südstaaten-Drama. Und Melanie, glaube ich, hat es gesagt, oder Sam, ist ja egal, beide haben recht. Es ist einfach toll, sich da hinzugeben, einfach diese Figuren kennenzulernen, diese Welt kennenzulernen. Und deswegen, also wenn ihr entschlackte Filme mögt, ist, glaube ich, Sinners nicht euer Film, würde ich sagen.
Ja, das ist so ein bisschen mein Ding mit dem Film. Ich frage mich halt, für wen genau der ist. Der ist halt irgendwie so für Leute. Ich frage mich halt, ob Horrorfans jetzt komplett glücklich mit dem sind, weil der halt erst nur in der ersten, letzten Stunde wirklich so, und da fängt er auch erst langsam an. Hat eigentlich einen schönen Aufbau. Irgendwie für so die Drama-Leute ist der erste Teil halt interessant und halt eben auch so für Leute, die halt eben auch so dieses, ich sag mal, Western-Setting mögen, dieses Südstaaten-Drama-Setting. Ja, und dann hat er halt auch noch diese sehr musikalische Note, das muss man natürlich auch mögen. Ja. Vielleicht ist das für irgendjemanden wieder ein bisschen zu viel Gesang. Auch wenn ich nicht verstehen kann, genau warum. Aber
man muss auch sagen, es ist auch nicht inszeniert wie ein Musical.
Es ist nicht ein Musical, Also Musik ist ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Films. So, das macht ja die ganze Legende letztendlich aus. So, ne? Deshalb, ich frage mich irgendwie, also was genau wird er für eine Audience finden? Das ist so ein bisschen meine Frage.
Ich sag's ganz ehrlich, es ist der größte Neustart dieser Woche, auch in den USA, wo er am 18. dann startet. Der wird hoffentlich in den USA den zweiten Platz machen. Ich glaube, aktuell geht kein Weg an Minecraft vorbei. Der hat aber das bessere Rating, also die bessere Altersfreigabe ist eine bekannte Marke, ist auch gerade im Hype wegen Social Media. Aber ich hoffe inständig, dass dieser Film sein Publikum finden wird, denn wir konnten den eher auf der großen Leinwand gucken und der ist halt inszenatorisch, ist der super. Der gehört halt auch ins Kino. Also der wurde auch für die Leinwand inszeniert.
Ja.
Und ich habe auch ein paar Leute, wo ich sagen würde, guckt den besser nicht, der ist nichts für euch geeignet, ja, einfach weil es wegen dem Mix oder weil man keine Horrorfilme mag. Ja. Aber Leute, wenn ihr mal wieder einen richtig guten Film sehen wollt, das ist nur eine Aussage, aber wirklich Sinners oder in Deutschland Blatt und Sinners ist eine Wucht, wirklich. Also das Jahr war bislang durchaus für meines Erachtens reichhaltig, einen sehr interessanten, guten Film. Aber so auch von den großen Hollywood-Studios kam bislang meines Erachtens auch nichts Verkehrtes, aber so der richtige Knaller hat bislang gefehlt. Und dieser Knaller ist jetzt für mich halt eben Blood and Sinners. Ne? Okay. Ihr Lieben, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
Nee.
ja, war ein langer Podcast, es war ein langer Tag. Beschließen wir den Podcast. Ja, beschließen wir den Podcast mit unserem Fazit. Jetzt seid ihr bestimmt gespannt. Wer fandet den Film von uns dreien schlechter? War es die Melanie vielleicht?
Das Pech.
Ja. Was ich vielleicht noch sagen kann, wir waren natürlich nicht die Einzigen, die den geguckt haben, und ich hatte das Gefühl, dass das Echo nach der Vorstellung sehr, sehr positiv war.
Dito, ich habe, glaube ich, nur eine negative Stimme gehört und sonst eigentlich nur überwiegend positive.
Also was ich jetzt auch so auf Letterboxd von so anderen Kritikern gesehen habe, war auch sehr, sehr positiv. Also
ja, ich habe nur Rotten Tomatoes 100%iges Scoring heute. Ich dachte, okay, wild.
Also ich war auch baff, als jetzt vor ein paar Tagen die ersten US-Kritiken kamen und dann irgendwie alle positiv und also auch von Kritiken, wo klar war, das ist jetzt kein, ich kenne das hier immer, ein großer Film startet und dann die First Social Reactions sind immer so der beste Film aller Zeiten.
Naja.
Und dann man denkt so, okay, was hast du geguckt für einen Film? Ist nicht den Film, den ich gesehen habe. Aber da waren dann schon wirklich Branchenblätter dabei, die ihn abgefeiert haben. Deswegen war ich neugierig und ich kann es jetzt auch verstehen, warum. Famoser Film. Und wisst ihr was? Damit beginne ich jetzt mein Fazit. Dieser Film ist super. Ich habe heute so viel geredet, das muss jetzt reichen. Ich finde diesen Film super.
Okay.
Und freue mich, ihn irgendwann nochmal wiederzusehen. Ich habe gesagt nach der Sichtung heute, ich muss ihn so schnell nicht nochmal sehen, aber er arbeitet halt. Und irgendwie Bock hätte ich jetzt plötzlich doch wieder, den zu gucken. Deswegen, ja, mal schauen. Sam, dein Fazit bitte zu Blood and Sinners.
Ich habe nichts erwartet und habe echt erwartet, dass ich heute keinen guten Film sehe, weil einfach mein Kritiksensor war so, ah, ich weiß ja nicht, wenn der schon Zwillinge spielt, habe aber alles bekommen, was ich mir je erhofft hatte, einen sehr guten Film und sehr viel Spaß, und ich bin gespannt auf die Blu-ray. Ich bin gespannt, was wir da noch für Infos kriegen und vielleicht, wie gesagt, ein paar geschnittene Szenen oder ähnliches, die vielleicht noch ein bisschen Aufschluss über meine, warum sie die da nicht rein haben, die einfach alle abgemetzelt Kritik zielen. Nein, also für mich einfach großartig. Ich werde noch ein paar Tage drüber nachdenken.
Also der hat für mich auch wirklich meine Erwartungen übertroffen, muss ich sagen. Ich war wirklich, also ich saß da und war wirklich erstaunt wegen der ganzen ersten Hälfte, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Also ich dachte, es geht viel schneller ans Eingemachte, und dann war es dann aber, also wie gesagt, was ich an dem halt so toll finde, ist, du hast das Gefühl, da war jemand, der hatte eine Vision, der hatte was zu erzählen, der hatte so ein, einfach eine super kreative Idee, die ich finde, so auch irgendwie noch nie vorgekommen ist. Und das ist einfach etwas, was ich viel öfter sehen möchte.
Ja.
Und deshalb kann ich das nur loben. Das sind die Filme, wo ich immer sage, ich beschwere mich ja immer ganz gerne so, wo es so ein bisschen die Magie von den 80er, 90er Filmen, die alle, finde ich, so eine ganz, ganz tolle Originalität haben. Das fehlt heutzutage sehr oft, weil wir halt uns sehr viel auf so alte Stoff und so verlassen. Und das ist das. Das ist das, was ich haben möchte.
Ja. Ich würde jetzt gerne sagen, dieser Podcast ist beendet, aber ich habe was vergessen.
Nein.
Leider ja. Es gibt eine Szene, die haben wir ganz kurz angedeutet, aber über die müssen wir, glaube ich, wirklich reden. Und das ist diese eine Szene, wenn sie im Juke Joint feiern und
ja,
Preacher Boy spielt seine Gitarre und plötzlich steht da irgendwie ein Typ in komplett seltsamen 80er-Jahre-Klamotten mit so einer E-Gitarre daneben. Und du denkst dir, was ist jetzt los?
Ja.
Und dann merkst du plötzlich, das ist so der Übergang, dass jetzt so gezeigt wird, so wie sich die Musik verändert. Und zwar nicht nur durch die Jahrzehnte, sondern halt eben auch durch die Kulturen. Weil dann eben auch dann sehen wir noch was Asiatisches, was Afrikanisches. Und das ist eine unglaublich tolle Szene, die den Subtext nochmal sehr nach vorne pusht. Also da kann ich wirklich Leute verstehen, die sagen, das ist mir zu too much, das ist mir zu sehr on the nose, wie es so schon heißt. Aber ganz ehrlich, dafür ist sie auch immer sau stark inszeniert.
Ich fand's so krass. Sie hat mich komplett abgeholt. Ich hatte Gänsehaut. Ich hab dann immer versucht, so rauszuhören, was ist was. Ich meine, mein Gehirn meint, Wu-Tang Clan Gravel Pit rausgehört zu haben in einer Sekunde.
Ich auch.
So, wo ich dachte, oh Gott, Wu-Tang Clan, so krass. Und das hat mich komplett mitgenommen. Und ich dachte, was kommt denn jetzt noch? Und fand ich einfach nur eindrucksvoll.
Ich war erstmal so irritiert. Also erstmal dachte ich so, oh, voll cool. Und dann habe ich so die Leute aus der Zukunft gesehen und da war ich so kurz so, okay, finde ich das jetzt cool oder finde ich das irgendwie komisch? Auch diese eine, die dann irgendwie plötzlich so halt im Minirock dann auch so ein bisschen getwirkt hat. Genau. Ich war so, okay, wie finde ich das jetzt gerade so? Mein Kopf war irgendwie so, ja, nein, gut, vielleicht gut, schlecht, gut, schlecht. Und dann war ich irgendwie so, doch, geil.
Ja.
Ich, also absolut. Irgendwie, die Szene war schon sehr episch.
Ja.
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 Gut, dann haben wir sie jetzt hiermit auch abgehakt. Das war mir noch, das musste leider sein.
Prädikat wertvoll.
Ja, ich muss mich wirklich entschuldigen, aber dieser Podcast, ich hatte mir vorher einen gewissen Ablaufplan zurechtgelegt, aber ich weiß nicht, dieser Film hat so viel in mir ausgelöst, meine Synapsen sind so am Tanzen und am und rennen gerade so richtig.
Dann fällt dir morgen noch was ein und übermorgen und überübermorgen. Und
ich wollte noch eine kleine Ergänzung. Oh, ich wollte noch eine kleine Ergänzung.
PS, PPSS, PPSSS.
Ich brauche nur eure Telefonnummer, wenn ihr euch nachts um 3:30 anrufen kann. Sam, ich habe die Melanie in der Leitung. Pass auf, ich würde gerne noch was aufnehmen für unseren Podcast. Ich würde das mal reinschneiden.
Sebastian ist reich.
In einem Jahr. Und übrigens...
Okay, nee, wir machen jetzt wirklich mal, den Deckel drauf. Wir haben wirklich mehr als genug jetzt über Blood and Sinners geredet ab 17. Januar, siehst du mal, April in deutschen Kinos. Ich möchte mich bedanken fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Und eigentlich hat mein Chef auch gesagt, ich soll diese Abmoderation in den Podcast integrieren. Das kommt einfach besser. Ich hätte aber heute aber keine Zeit dafür. Super leid, Chef, sei mir nicht böse. Deswegen besucht uns gerne unseren Discord-Community-Server. Einfach dem Shownote-Link folgen. Und ansonsten kann ich sagen, die Melanie hat einen YouTube-Kanal, Melanie Kali. Da gibt's sehr schöne Videos über Filme, über ältere Filme, Filmkritiken und auch sehr schöne Essays. Ich kann euch sehr das Essay über 7 empfehlen. Die Sam ist als Nerdshit unterwegs, auch unter anderem bei Twitch. Und Sam, du bist nächste Woche in Berlin. Was machst du da? Erkläre dich.
Ich werde mir die Switch 2 von Namen ansehen. Ich bin beim Switch 2 Hands-On und werde das mal auf Herz und Nieren prüfen. Und mit Nintendo mal ein bisschen quatschen.
Ne? Dann werdet ihr bei Nerdshit wahrscheinlich dann wesentlich mehr über die Switch 2 erfahren, wie ihr es hier erfahren werdet. Denn ich kann sagen, ich weiß nur, das Ding soll wohl teuer sein. Aber welche Konsole ist das?
Jetzt nicht?
Nein, ich möchte nicht mehr darüber reden, über den Preis. Frag mich alles. Frag mich, wie die Buttonabstände, wie lang die sind. Frag mich, wie groß irgendwas ist. Frag mich, wie schnell das Menü startet. Aber frag mich nicht nach dem Preis. Frag Nintendo. Ich arbeite nicht für die.
Dann frage ich dich jetzt, sollen wir jetzt Schluss machen?
Ja.
Okay, dann machen wir jetzt hier Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ich sage Tschüss, dann sagt die Sam Tschüss und der Melanie gibt das letzte Wort. Tschüss.
Ciao.
Ciao.